Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Wir sprechen heute über eine ereignisreiche Woche bei den Bayern, unter anderem zwei Schockverletzungen. Davies und Upamecano fehlen beide monatelang, da blicken wir natürlich näher drauf. Außerdem sind bei den Bayern auch wieder viele Namen im Gespräch. Es geht konkret um die Stürmerposition. Auch da gibt es neue Erkenntnisse und ein altbekannter Name wird in München wieder ins Spiel gebracht. Es geht um Ralf Rangnick. In welcher Position könnte er womöglich ein Teil der FC Bayern Boss-Etage werden, der sportlichen Führung? Das und vieles mehr in der heutigen Folge Headlines mit an meiner Seite Wilko und Sebastian. Wir starten rein mit dem wohl bittersten Thema der Woche, Upamecano und Alphonso Davies, beide mit sehr schweren Verletzungen. Eine Verletzung, würde ich sagen, wiegt schon fast viel, viel schwerer, obwohl natürlich Upamecano auch sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Aber reden wir zuerst über Alphonso Davies. 6 bis 8 Monate ist jetzt die Prognose. Gleich 2 Verletzungen auf einmal zugezogen, Sebastian. Im Fokus der kanadische Verband, da gibt es sehr scharfe Kritik, nicht nur von den kanadischen Medien, englischen Medien, internationalen Medien, sondern eben jetzt auch mittlerweile von den Bayern. Es wurde auch ins Spiel gebracht, dass die Bayern-Bosse selbst haben sich dazu geäußert und gesagt, dass sie sehr unzufrieden sind mit den ganzen Ereignissen rund um Davies, wie das alles passiert ist. Ist es denn jetzt wirklich vorstellbar, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden und dass sich die ganze Geschichte, das ganze Drama noch viel, viel intensiver entwickeln könnte und vielleicht sogar eskalieren könnte?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Man merkt, dass die Bayern stinksauer sind. Dresen hat sich geäußert, Freund hat sich dazu geäußert. Also die sind wirklich wütend, wie das passiert ist, meiner Meinung nach auch zu Recht. Also ich finde auch, das ist eine bodenlose Sauerei, was da passiert ist. Alleine, dass Davies in diesem Spiel Kanada gegen USA dann gespielt hat, obwohl er schon angeschlagen war. Man muss sich das mal vorstellen, also es ist Kanada gegen USA, jetzt steht Champions League an, Kanada gegen USA hört sich für mich eher an wie ein Eishockeyspiel, nicht wie ein Fußballspiel. Jetzt tun sie ihn da rein, das ist ein Freundschaftsspiel, geht um rein gar nichts. Kanada ist schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft als Gastgeber, also das hätte man sich wirklich sparen können. Davies hat noch die Club-WM vor sich, hat die Champions League vor sich oder hätte die Bundesliga auch vor sich gehabt. Das macht man ihm jetzt alles kaputt für dieses Freundschaftsspiel. Und der große Skandal ist eigentlich, dass er ja wohl schon angeschlagen war aus dem Spiel davor. Und dann kommt noch dazu, dass sie es nicht schaffen, diese Verletzungen zu diagnostizieren. Sauber, so ein Kreuzbandriss. Und ich bin kein Arzt, aber ich denke schon, dass man das relativ leicht sehen kann auf dem MRT, wenn das Band gerissen ist. Also ich glaube, die haben den einfach nicht untersucht, setzen ihn dann ins Flugzeug rein, 12 Stunden Flug. Ich meine, wir wissen auch, so ein Bein muss dann wahrscheinlich hochgehalten werden, muss gekühlt werden, stabilisiert werden. Er läuft da wahrscheinlich noch auf dem Flughafen rum, humpelt da auf dem Flughafen rum und die ganze Zeit wird erzählt, es ist keine Verletzung da und nachher heißt, das ist eigentlich die schwerste Verletzung, die man haben kann im Profifußball, Kreuzbandriss und dann kommt noch was dazu. Ich glaube, dass diese 6 Monate sehr, sehr optimistisch gerechnet sind. Das wird ja sowieso beim FC Bayern oder überhaupt im Profifußball werden ja diese Verletzungspausen immer sehr, sehr optimistisch erstmal gerechnet. Am Ende werden es dann doch immer irgendwie 2 Monate mehr gefühlt. Das ist richtig bitter für die Bayern. Und ja, die suchen jetzt natürlich auch ein Ventil für ihren Ärger. Ich denke, dass so eine Klage oder so eine Beschwerde bei der FIFA nicht viel bringen wird, auch wenn man da ein paar Millionchen rausziehen könnte, muss man sich mal überlegen, was das auch für ein wirtschaftlicher Schaden ist. Also Davies hat jetzt gerade seinen Vertrag verlängert. Der kostet mit, wenn man das Handgeld noch reinrechnet, mindestens 20 Millionen im Jahr. Wenn dir mindestens ein halbes Jahr ausfällt, sind es schon mal 10 Millionen, die du in den Wind schießt. Das werden sie sicher nicht von der FIFA kriegen. Also das ist ein sportlicher, ganz, ganz großer Schaden und wirtschaftlicher, ganz, ganz großer Schaden. Und es ist schon ein ziemlich harter Vorgang. Dann kommt noch Upamecano dazu. Da sehe ich es nicht ganz so schwer. Natürlich ist es immer bitter, diese Länderspielpause jetzt im März ist immer so eine die gefährlich ist für Verletzungen, gerade in dieser Crunch-Time hat man dann nochmal Nations League-Spiele. Upamecano hat gegen die Kroaten dann auch noch Verlängerungen gespielt, Elfmeterschießen gemacht, sogar den letzten Elfmeter noch geschossen und nimmt da die Verletzung mit. Aber da gab es, glaube ich, jetzt nicht diese großen Fehlleistungen und dabei beim kanadischen Verband muss man sagen, es ist wirklich schon ein amateurhaftes Auftreten, es ist nicht professionell und für die Bayern ist es ganz, ganz bitter. Und wird auch teuer werden. Und das Geld, was es kostet, werden sie niemals zurückkriegen. Da noch letzte Sache, es ist ja nicht nur das Geld, das verlorene Gehalt. Da weiß man noch nicht, wie lange sie ihm dann wirklich das volle Gehalt zahlen. Aber was den Bayern alleine entgeht, sind ja auch Prämien. Also das lässt sich schwer beziffern, aber ohne Davis ist es schon schwieriger, weiterzukommen in der Champions League, in der Club-WM weit zu kommen. Da können einem ja potenziell auch nochmal wirklich Millionen an Siegprämien entgehen. Also dieses Verhalten von Kanada, für die es um rein gar nichts geht, wird die Bayern jetzt viel, viel kosten.
Ein herber sportlicher Verlust, der schwer wiegt. Sebastian, du hast es schon angeschnitten für die Bayern, vor allem jetzt in der Crunch-Time, wo es um die Liga geht, um die Champions League, dann eben um die FIFA-Club-WM, wo es auch um einiges finanziell geht. Natürlich keine leichte Situation. Wirko, wie kriegt man das überhaupt sportlich kompensiert? Haben die Bayern die Spieler dafür, um jetzt Upamecano, Davis 1:1 zu ersetzen, um weiterhin an all diesen Zielen festzuhalten und diese Ziele zu erfüllen? Wir blicken nochmal auf das Finale daheim, natürlich ein riesengroßes Ziel der Bayern. Viele Experten sprechen schon davon, dass es gar nicht mehr erreichbar ist, weil einfach zwei Top-Top-Stars wegfallen, die essentiell für die Mannschaft sind. Wie schätzt du das Ganze sportlich ein?
Ja, was besonders bitter ist aus meiner Sicht, ist, dass es eben die Defensive voll trifft. Also du hast sozusagen zwei Leistungsträger, die in der Viererkette ausfallen. Und das wiegt natürlich schon sehr, sehr schwer, auch wenn Kompany vor dem Spiel gegen Pauli auf der PK relativ gelassen wirkte für mich. Er sagt, okay, die ersten 24 Stunden waren schon schwer und du kommst ins Grübeln, aber nach 24 Stunden war das abgehakt. Und er hat auch ganz klar gesagt, und das hat mir dann wieder gefallen oder ein bisschen sagen, Hoffnung gegeben, er hat gesagt, es gibt keine Ausreden, also das sind zwei Rückschläge, ja, Punkt, aber man muss nach vorne blicken und er hofft, dass sozusagen so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität im Team geweckt wird. Und wenn man jetzt mal so die einzelnen Namen oder die personellen Optionen durchgeht, gibt es auf dem Papier natürlich Spieler, die diese Rollen einnehmen können. Die Bayern sind gerade in der Defensive sehr, sehr flexibel aufgestellt. Ich denke da so an Spieler wie Hiroki Ito oder Josip Stanisic. Also ein Ito kann sowohl in der IV als auch beim Meccano-Ersatz agieren, aber auch als LV für Davis. Du hast einen Rafael Guerrero, der als LV gespielt hat und spielen kann. Du hast einen Stanisic, der RV, IV, teilweise auch LV schon mal gespielt hat. Du hast einen Sacha Boué, der auf beiden Seiten spielen kann. Also du siehst, es gibt viele Optionen in der Verteidigung und du hast natürlich auch noch einen Eric Dier, der als Backup eine grundsolide Leistung abgerufen hat. Aber unterm Strich, wenn man ehrlich ist, wird man, glaube ich, erst in den Spielen jetzt, die kommen, merken, wie sehr Upamecano und Davis den beiden fehlen. Man darf nicht vergessen, es sind zwar Allrounder, aber ein Guerrero ist eigentlich eher ein Mittelfeldspieler, der, sage ich mal, den Drang nach vorne hat. Der ist jetzt nach hinten nicht unbedingt der Top-Verteidiger, das hat man gegen Celtic gesehen, wo die Schwächen offenbart wurden. Beim Ito ist es genau andersrum. Ito ist eher ein Verteidiger und hat in der Offensive nicht seine Stärken wie so ein Davis. Wir wissen ja alle, Davis rennt ja 90 Minuten lang die linke Seite hoch und runter und schaltet sich ja quasi regelmäßig in die Offensive ein. Das werden die beiden definitiv vermissen, diese Durchbrüche bis an die Grundlinie. Und auch in der Innenverteidigung. Stanisic kann das spielen, hat aber, wenn er gespielt hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch für die Bayern meistens als RV gespielt. Auch da muss sich erstmal das Thema oder muss er sich mit Kim einspielen. Und Dier ist grundsolide, bringt viel Erfahrung mit. Ich glaube, bei Dier habe ich so ich persönlich das beste Gefühl. Aber auch ihm fehlt natürlich so ein bisschen die Schnelligkeit von dem Upamecano. Also ich habe Upamecano auch öfter mal live spielen sehen und man ist schon überrascht, wie schnell der eigentlich ist. Also wir erinnern uns auch alle an die Duelle mit Erling Haaland. Und Haaland ist jetzt auch keiner, der jetzt, sage ich mal, wie so ein Treibier daherkommt, sondern der hat auch schon Speed drauf und der hat Haaland schon ein paar Mal abgelaufen. Also diese Speed in der Mitte und auch auf den Außen wird den Bayern fehlen und dementsprechend bin ich gespannt, wie Kompany das angeht. Du hast ja auch noch, sage ich mal, so ein bisschen verrücktere Optionen wie ein Palinha und Goretzka, die beides vom Typ her ja auch groß sind und zweikampfstark. Auch die könntest du, wenn alle Stricke reißen, wenn du jetzt irgendwie einen Dier hast, der nochmal sich verletzt, oder auch einen Kim, wissen wir auch, ist ja nicht wirklich bei 100% mit seinen Beschwerden, die er hat. Auch da könnte Kompany nochmal auf zwei Spieler zurückgreifen. Aber es gibt Fragezeichen, das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, St. Pauli und Augsburg, die beiden nächsten Duelle in der Liga sind jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, auch wenn man die erstmal gewinnen muss. Man hat ja gesehen gegen Bochum, dass es nicht so einfach ist und auch gegen Union Berlin. Also da werden die Bayern erstmal zwei Spiele haben, um sich einzuspielen und der richtige Härtetest für die neue, ich nenne es mal neue Bayern-Defensive oder für die Rumpel oder ja, improvisierte Defensive ist der Inter Mailand. Die haben dann Stürmer drin wie Marcus Thuram und Lautaro Martinez. Das ist nochmal ein anderes Kaliber und da wird es dann zeigen, wie stabil und wie belastbar, sage ich mal, die zweite Garde in der Defensive der Bayern ist.
Ja, definitiv zwei Spiele, wo auch ein bisschen Raum für Experimente ist. Wie wollt ihr die Bayern-Defensive aufstellen? Schreibt uns da sehr gern auch eure Meinung in die Kommentare. Wichtig zu erwähnen ist ja auch, dass der wichtigste Mann hinten fehlt, Manuel Neuer. Der wird ja dann auch vermutlich noch die nächsten 2 bis 3 Spiele ausfallen, mit vielleicht das Hinspiel gegen Mailand verpassen, der dann durchaus auch immer die Defensive zurechtgerückt hat und da natürlich auch nochmal viele Kommandos verteilt hat. Das entfällt jetzt natürlich entweder auf den jungen Urbik, auf Peretz oder eben auf Sven Ulreich. Aber wie gesagt, eure optimale Viererkette gerne in die Kommentare. Weiteres Thema, was die Bayern jetzt schon länger beschäftigt, was auch eine große Gefahr mit sich bringt, ist der Backup im Sturm. Da haben die Bayern aktuell nur Harry Kane. Wenn Harry Kane wegfällt, dann wird es auch da vorne in der Offensive dünn. Und da sind die Bayern aber guter Dinge, um ja Lösungen zu finden, Sebastian. Es werden viele Namen diskutiert. Ich würde sagen, der Name der Stunde ist definitiv VfB Stuttgart Shootingstar Nick Woltemade, der jetzt auch mit den Bayern immer wieder in Verbindung gebracht wird. Wie intensiv ist denn dieser Kontakt schon und wie vorstellbar wäre ein solcher Transfer im Sommer?
Ja, es soll ja schon Kontakte geben zur Spielerseite, zum Management, zum Berater. Ich kann nur sagen, gut so. Ich bin persönlich Nick Woltemade-Fan. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Ich glaube, der würde sehr, sehr gut zu Bayern passen. Wäre für mich eigentlich so der perfekte Mann, nehme ich jetzt schon mal vorweg. Der gibt mir so Luca Toni-Vibes. Ist sehr, sehr groß, 1,98 Meter groß. Ist aber nicht nur so ein Knipser wie Toni, sondern hat auch eine sehr, sehr gute Technik. Also ich sehe den sehr gerne spielen, auch wenn man so Compilation sieht oder seine Tore anschaut. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der bei Bayern spielt und dass es auch einer ist, der so in den nächsten Jahren der deutsche Mittelstürmer sein kann. Ich will den jetzt nicht zu hoch hypen, aber eigentlich muss ich es tun, weil wir wissen ja auch, den Deutschen hat gerade der deutschen Nationalmannschaft hat so dieser klassische Neuner lange gefehlt und ich glaube, der könnte schon so einer werden und ich denke, dass der auch ein guter Kandidat wäre für Bayern, wenn er dieses Niveau natürlich halten kann. Er spielt jetzt noch nicht ganz so lange auf dem absoluten Top-Niveau, aber wenn man ihn sich anschaut, dann finde ich, sieht man da schon großes Potenzial und ich finde auch, er ist gerade so in dieser Stufe der Karriere, wo es keine Schande wäre, wenn er kommt und sich jetzt erstmal noch 1-2 Jahre hinter Harry Kane anstellen muss und da nochmal lernt und dann hat er immer noch Zeit, also er ist 23 Jahre, spielt ja noch in der U21 und hätte für mich ja dann auch das Potenzial, wenn er sich weiter so entwickelt, dann vielleicht sogar irgendwann mal der deutsche Mittelstürmer zu sein, der beim FC Bayern spielt. Also jetzt genug geschwärmt, aber für mich ist er schon der Kandidat Nummer 1. Finanziell ist es so, dass er einen Vertrag bis 28 hat bei Stuttgart, also schon noch relativ lange. Man hört jetzt, die würden sich so vorstellen, rund 40 Millionen für ihn zu verlangen. Transfermarkt schätzt seinen Wert so auf um die 20. Ich denke, das wäre schon was, wo man sich vielleicht in der Mitte treffen könnte und dann wäre das auch nicht so ein Transfer, der finanziell so sehr wehtun würde. Also für mich ist es schon eine heiße Sache und hört sich gut an und gerade er ist halt auch eben so einer, den man als Kane-Ersatz dann auch wie damals Choupo-Moting halt bringen könnte, wenn man ein Tor braucht, dann ist es glaube ich schon relativ furchteinflößend für so einen Abwehrspieler, wenn da so ein 2-Meter-Mann mit Technik auf einen zuläuft. Der kann dann schon auch noch mal in den letzten Minuten für Gefahr sorgen und hätte das Potenzial für mehr. Also das ist schon ein Name, den ich sehr, sehr reizvoll finde.
Ja, du sagst, es ist ein sehr reizvoller Name, aber eben auch nicht der einzige, der in München diskutiert wird. Es gibt noch ein paar mehr, die auf der Liste sind. Die Bayern sind da ja wirklich sehr, sehr, sehr intensiv am Scouten, Virko. Was für Namen werden denn aktuell noch als mögliche Kane-Backups mit den Bayern in Verbindung gebracht?
Ja gut, es sind mittlerweile es ist auch so eine Liste der Altbekannten. Also wir haben so Namen drauf wie Viktor Gyökeres, den mittlerweile, glaube ich, auch die deutschen Fußballfans kennen aufgrund der Champions League. Bei Sporting Lissabon, der Schwede, der wie am Fließband trifft, so ein bisschen, es ist für mich ein bisschen so die Erling Haaland-Story. Er ist jetzt Schwede, eines Norwegers, so der nächste skandinavische Topstürmer. Da sollen die Bayern längere Zeit schon ihn auf dem Visier haben. Dann gibt es noch aus der Bundesliga den Namen Benjamin Šeško, der Slowene bei RB Leipzig unter Vertrag. Auch der wird bei den Bayern eigentlich schon seit Jahren gehandelt. Ich weiß, wir haben schon Inki 22, 21 schon über Šeško berichtet, als er noch 17 war und in Salzburg gekickt hat. Auch damals wurde er aufgrund der gemeinsamen Historie als der neue Erling Haaland gefeiert. Auch groß, auch in Salzburg, auch gut getroffen. Und das sind natürlich so Namen, die da fallen, die aber einfach in der Preiskategorie nochmal ganz anders gelegen sind als so einen Woltemade, Nick Woltemade oder auch ein Jonathan Burkhardt von Mainz 05. Es gibt auch noch einen Alexander Isak, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch aus der Bundesliga. Bei Borussia Dortmund wird immer so den Medien als BVB-Flop bezeichnet, hat dann den Umweg über Spanien gemacht, hat dann dort konstant getroffen und ist jetzt bei Newcastle United gelandet und spielt dort jetzt schon seit knapp 2 Jahren auf einem Top-Niveau, trifft hier im Fließband, wird aber auch bei vielen anderen Clubs gehandelt. Und genau das ist das Problem. Die 3 genannten Namen sind alle so in der Price-Range so zwischen 70 bis 80 Millionen ungefähr. Und sind eben nicht nur beim Bayern ein Thema oder stehen auf der Liste, sondern die haben eigentlich gefühlt alle Topclubs auf dem Zettel, die einen Stürmer suchen und das sind viele. Dementsprechend bei Woltemade und Burkhardt, wenn man es mal direkt einen Vergleich zieht, die locken jetzt vielleicht nicht so die ganz großen Namen an, da ist der Bayern, ist Bayern schon, sage ich mal so, der Frontrunner, aber so ein Isak wird immer wieder mal mit Chelsea in Verbindung gebracht, mit Arsenal, Gyökeres gefühlt bei jedem Club, Real und Man City und wie sie alle heißen. Und deswegen ist die Frage, bei Bayern kann man sich so einen Top-Namen leisten? Und da ist für mich natürlich, und das ist der Elefant im Raum, ist die Frage, was passiert mit Mathys Tel? Also die Bayern können sich Stand jetzt so einen Spieler wahrscheinlich schon leisten, aber sie wollen es nicht. Ja? Sie wollen da keine Miese machen, sie wollen das aus eigenen Mitteln refinanzieren, Spieler verkaufen. Und wenn die Bayern Mathys Tel nicht verkauft bekommen, dann glaube ich, ist so ein ganz großer Name nicht möglich. Wir alle wissen, Tel ist ausgeliehen, Tottenham hat eine Kaufoption. Die beträgt zwar 60 Millionen, aber wird verrechnet mit der Leihgebühr, die liegt so bei 10. Also sprich, netto könnten im Sommer 50 nach München fließen. Ob die fließen, ist noch offen. Tottenham ist zwar vom Potenzial des Franzosen begeistert oder können sich einen Transfer vorstellen, aber so wirklich eingeschlagen ist er nicht. Also ich glaube, 7 Spiele, ein Tor. Die Formkurve zeigt zwar leicht nach oben, aber ob du für so einen Spieler dann 50 Millionen ausgibst im Sommer, ist dann die Frage. Also die Bayern sind so ein bisschen gelähmt. Die können jetzt eigentlich nicht so wirklich intensiv in die Gespräche mit den einzelnen Stimmen reingehen, sondern müssen erstmal abwarten, ob sie Tel verkauft bekommen. Und dann kann man wirklich in die Vollen gehen und bei Woltemade und Co., wie sie alle heißen, wirklich auch die Berater abklappern und die Vereine mal eine Anfrage stellen. Also ich denke, die Stürmersuche wird uns noch ein paar Wochen, ein paar Monate begleiten und es sind viele spannende Namen und schauen wir mal, wohin der Weg führt. Ich denke, die letzten beiden Saisons haben gezeigt, die Bayern brauchen einen Backup-Stürmer und eine dritte Saison ohne richtigen Backup-Stürmer, ich glaube, ist nicht vorstellbar. Ja.
Ihr seid wieder gefragt, in welche Schublade sollen die Bayern greifen? Eher in die untere, wo eben Burkhardt und Woltemade einzuordnen sind, oder in die obere Schublade mit Spielern wie Gyökeres, Šeško, Openda und Co., wie sie nicht alle heißen, die jetzt beim FC Bayern München gehandelt werden. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ja, und wer zum Anfang der Folge gut zugehört hat, hat einen sehr überraschenden Namen gehört, der genannt wurde. Es geht um keinen geringeren als Ralf Rangnick. Wir haben am Saisonbeginn sehr häufig über ihn geredet. Da ging es um die Trainerposition bei den Bayern. Die Bayern sind aber Stand jetzt natürlich bestens zufrieden mit Vincent Kompany. Auch sonst sind Max Eberl und Christoph Freund nicht irgendwie in Gefahr. Und trotzdem gibt es jetzt eben den Namen Rangnick, der wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht wird, der wieder in Verbindung mit den Bayern fällt. Jetzt stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang, Sebastian, warum wird Rangnick jetzt wieder zum Thema in München?
Ja, es kommt wirklich jetzt sehr überraschend um die Ecke. Ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass ich in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal über Ralf Rangnick diskutieren muss. Ihr wisst ja auch, wir haben viel über ihn geredet, als der Trainer gesucht wurde. Man war damals wohl schon sehr weit. Es hieß dann, Rangnick wird der neue Bayern-Trainer und dann hat er last minute abgesagt. Am Ende ist es dann Vincent Kompany geworden. Die Bayern sind jetzt, wie du gesagt hast, sehr zufrieden mit Kompany. Dass jetzt Rangnick nochmal ins Gespräch kommt, hätte ich echt nicht gedacht. Es ist jetzt wohl so, dass es nicht so ist, dass Rangnick sich nicht mehr blicken lassen kann bei den Bayern. Ich hatte gedacht, da ist das Tischtuch zerrissen. Eberl hatte sich ja damals dann auch so geäußert, dass er sehr überrascht war über die Absage. Aber Ralf Rangnick spielt wohl Golf mit Uli Hoeneß. Und da hat Hoeneß ihm wohl in Aussicht gestellt, nochmal einen Job beim FC Bayern zu kriegen. Es geht da nicht um den Trainerjob oder einen Posten, den es jetzt schon gibt. Es ist wohl im Gespräch, dass er so eine übergeordnete Rolle kriegt, wie Head of Global Soccer. Wir denken da an Jürgen Klopp, der genau diese Rolle hat bei RB. Die wurde auch für ihn geschaffen oder im Red Bull-Kosmos eben. Und so eine Rolle kann sich Uli Hoeneß jetzt wohl vorstellen für Ralf Rangnick. Das würde wohl vor allem bedeuten, dass er sich anschaut, wo sind da die Schnittstellen in der Jugendausbildung, wie kann man die Spieler vom Campus noch näher ranbringen. Das finde ich so ein bisschen komisch, weil das höre ich jetzt irgendwie immer bei den bei allen Neuanstellungen beim FC Bayern heißt immer, die sollen die Schnittstelle zum Campus bilden. Also da gibt es ja wirklich jetzt viele Leute. Bei Christoph Freund hat man das schon immer gesagt. Dann gibt es da Jochen Sauer, der sowieso der Campus-Chef ist, der da immer involviert war. Dann wird im Scouting immer viel gemacht. Da kam jetzt Nils Schmadtke und ändert da viele Dinge. Und ich frage mich halt, wie viele Leute da jetzt noch in den Verein geholt werden sollen, immer für dieses Projekt. Und am Ende kommt ja doch nicht so viel dabei raus. Die Spieler werden dann meistens irgendwann verliehen und dann werden sie verkauft. So, wenn wir als Beispiel Malik Tillmann sehen, die Durchlässigkeit ist nicht ganz so da. Bei Pavlovic hat es geklappt, aber das ist schon noch ein sehr, sehr teures Projekt. Und vielleicht bräuchte es da jemanden, der nochmal übergeordnet die Fäden in der Hand hat. Aber nochmal, das hat man auch bei Christoph Freund gesagt. Es wäre für mich eine sehr, sehr interessante Lösung. Ich glaube auch, dass Rangnick in so einer Position mehr seine Stärken hätte. Wir wissen ja, haben wir damals auch viel drüber geredet, ist ein Fußballprofessor, hat dieses Umschaltspiel sehr geprägt, hat viel geändert im deutschen Fußball, interessiert sich auch für Strukturen. Ich habe ihn letztens gesehen in Österreich, da macht er dann Talkshows über das neue Stadion in Wien und dass Wien ein neues Stadion braucht und solche Sachen. Also der denkt schon über den Tellerrand, denkt nicht nur an Fußball, denkt nicht nur wie ein Trainer. Darum glaube ich, dass so ein Job eigentlich besser zu ihm passen würde als der reine Trainerjob. Aber ich glaube, es würde nicht so gerne gesehen werden bei vielen anderen im Verein, denen er dann vielleicht vor die Nase gesetzt wird. Stichwort Freund, Eberl und so weiter.
Sebastian, lass uns durchblicken lassen. Die Funktion ist nicht wirklich klar, ist nicht wirklich einzuordnen, wo dann eben Ralf Rangnick jetzt in München seinen Platz finden könnte. Du hast auf zwei ganz wichtige Namen angesprochen, und zwar eben Max Eberl und Christoph Freund, die ja bei den Bayern sportlich schon das Sagen haben. Bayern ist ja jetzt nicht so wie der Red Bull-Kosmos auf mehrere Vereine ausgebreitet. Man hat eben in München den Campus und die Profimannschaft, die zu verantworten sind. Natürlich eine hohe Verantwortung, wo viele Talente erwartet werden. Dennoch Eberl und Freund eben die Hauptakteure in München. Deswegen stellt sich jetzt die Frage, Virko, wie kann das Ganze überhaupt funktionieren? Ich meine, in Leipzig ist es ja jetzt so, also im Red Bull-Kosmos, dass sich ja Klopp nicht wirklich aktiv einbringt. Es gibt schon einige öffentliche Auftritte, einige Interviews, aber gerade jetzt, wo es auch um Rose unsicher wurde, war es jetzt nicht so, dass Klopp sich da häufiger zu Wort gemeldet hat und da jetzt ja viel dazu gesagt hat. Er ist im Hintergrund sehr zurückhaltend. Von Rangnick kennt man das ja eigentlich nicht als Typ. Er ist ja eigentlich einer, der in die Vollen geht, auch bei Man United schon aufgefallen, hat auch den ganz großen Stars Parole geboten. Wie kann das in München überhaupt funktionieren?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich mich mal FC Bayern melden und würde den Masterplan quasi vorlegen. Aber ich bin da auch überfragt. Also so wie Sebastian war ich auch überrascht, wo ich den Namen Rangnick gehört habe. Ich bin kurz zusammengezuckt. Die Meldung kam ursprünglich aus Österreich. Da ist wohl die Quelle, dass man beim ÖFB nicht ganz zufrieden ist mit der Arbeit, mit der sportlichen Entwicklung. Also der hat ja, ich glaube, 22 die ÖFB 11 übernommen, hat dann schon einen guten Weg hingelegt, hat sie zu Euro geführt und hat ja deswegen auch den Bayern abgesagt, weil er gesagt hat, er will das Projekt weitermachen und es ist so ein Herzensprojekt. Aber jetzt haben sie den Aufstieg gegen Serbien verpasst und die Kritik wird stärker. Auch er als Mensch, so sehr er fachlich, sage ich mal, wahrscheinlich zu Top-Notch, also zu den Top-Leuten in Deutschland gehört oder im Dachraum, ist er, glaube ich, menschlich nicht ganz so einfach, was man so hört. Auch aus Österreich hat man wieder aus anderen, auch von Spielern und anderen seinen Stationen gehört. Aber die alles entscheidende Frage ist, wie passt das in die Bayernwelt rein? Und wenn ich ehrlich bin, schmeiße ich gerne was ins Phrasenschwein rein, aber zu viele Köche verderben den Brei. Sebastian hat ja gerade die ganzen Namen aufgezählt. Also wo genau soll er denn da, sage ich mal, noch was optimieren oder wo soll er sein Handlungsfeld, sein Tätigkeitsfeld bekommen? Also wir haben mit einem Sportdirektor und Sportvorstand hast du das ganze sportliche und Profibereich hier abgedeckt und wir kennen alle Max Eberl. Ich glaube nicht, dass sich dieser gerne von Ralf Rangnick dann Tipps oder Ratschläge geben lässt, vor allem dann in der Öffentlichkeit, wenn es um Verhandlungen geht oder um Transfers. Also das ist ja, birgt ja Gefahren. Christoph Freund genauso, ja. Und dann ist halt die Frage, Ralf Rangnick kann ja gefühlt alles und er schwebt dann immer so rum, wenn dann eine erste Krise kommt, dann heißt es ja, Company vielleicht in der Krise, Rangnick ist ja schon da, wenn Eberl ein bisschen wankt, ist ja der Rangnick da. Also es ist ja die eierlegende Wollmilchsau gefühlt und er kann ja alle Positionen einnehmen und der wäre immer so dieser Schattenmann, so das Damoklesschwert über allen drei Köpfen, beziehungsweise über allen Köpfen, wenn man auch den Jochen Sauer, den Markus Weinzierl und wie sie alle heißen, damit reinnimmt. Deswegen glaube ich, dass so eine Verpflichtung vielleicht Uli Hoeneß ein gutes Gefühl geben würde, weil er den Rangnick oder seine Kompetenzen mag, aber ich glaube, es wird den ganzen Laden, um es mal ein bisschen platt zu sagen, ordentlich durcheinanderwirbeln. Es wird viele Fragezeichen in den Köpfen der handelnden Personen ausrufen. Und ich denke auch, ohne dass ich jetzt Rangnick persönlich kenne, aber es wird ja auch bei der Fanbase in München, glaube ich, als der Trainername gefallen ist, haben jetzt nicht alle Juhu geschrien, sondern da gab es auch eher so Fragezeichen, ob man wirklich ihn haben möchte. Ich kann die Argumentation von Sebastian verstehen, dass er sagt, okay, er ist in der Tat vielleicht so auf der Metaebene, wenn du wirklich so in die Vogelperspektive gehst, ist er der richtige Mann. Er hat viel Erfahrung, Ende 60, hat viele Clubs durchlaufen, Stuttgart, Hoffenheim, Leipzig, Hannover, war im Ausland, kennt die Bundesliga. Also kann wirklich so strategisch, sehr, glaube ich, sehr, sehr viel einleiten. Aber ich glaube, das muss man dann wirklich sehr, sehr gut reinmoderieren, sehr, sehr gut kommunizieren. Und ich weiß auch nicht, ob Rangnick dann vielleicht doch nicht Trainer, also ob du den Trainer aus Rangnick rausbekommst, ob er dann nicht vielleicht zu sehr operativ unterwegs ist. Also gerade diese strategische und operative Ebene, da muss man höllisch aufpassen. Und du hast ja gerade angesprochen, Jürgen Klopp, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen, er jettet natürlich die Gegend und lässt dich blicken, aber keiner von uns weiß ja genau, was er wirklich macht. Er soll sein Netzwerk mit reinbringen, auch das hat der Rangnick, aber sorry, Max Eberl ist auch nicht erst seit gestern Fußballmanager, auch der hat ein Netzwerk und Freund genauso. Also ich sehe da mehr Fragezeichen als Antworten und war sehr, sehr überrascht. Jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt ja auch noch einen Verein aus dem Westen in Deutschland, die an dem interessiert sind. Die haben mehr Bedarf, Stichwort Sportdirektor eventuell im Sommer. Also da wäre ich erstmal ein bisschen entspannt und schauen wir mal, ob wir nochmal in den kommenden Wochen, Monaten über den Namen Rangnick hier bei Headlines stolpern und beziehungsweise auf FCB Insight darüber berichten.
Zumindest ist festzuhalten, sehr überraschend, der Name Rangnick. Mal schauen, wo uns die Reise da noch hinbringt. Wir sind auf jeden Fall auch am Ende der Folge angelangt. Wir sehen uns natürlich auch in der kommenden Woche wieder. Bis dahin das Spiel am Wochenende gegen St. Pauli, wo wir eben sehen werden, auf welche Defensive jetzt Kompany setzt, wo es um wichtige Punkte in der Bundesliga im Titelkampf geht, bevor es dann eben in die entscheidenden Wochen weitergeht in der Champions League. Bis dahin findet ihr natürlich die gesamte Berichterstattung auf fcbinsight.de. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin, Servus.